Zum Wohl.
Hey Leute, cheers.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Hey, die Runde geht dann auf mich, gell?
Hey, danke.
Hey, so lieb, danke.
Cool. Bitte, bitte. Hey.
Gibt es etwas zu feiern oder hast du einfach wieder mal die Spendierhosen an?
Du, nein, nichts Spezielles, gell? Weißt du, ich geniesse einfach ein bisschen das Leben und will dir gerne teilhaben daran.
Das nenne ich einen sorglosen Umgang mit Geld.
Ja. Das ist nicht sorglos, das ist eigentlich schon eher verschwenderisch.
Nur weil er uns einen Trink spendiert.
Es ist ja nicht nur die Runde heute. Ich meine, wir sind ganz im Allgemeinen. Hast du nicht erst gerade vor 2 Wochen so exklusive Ferien auf einem Luxusdampfer in der Karibik gemacht?
Oh ja, das stimmt. Von dem wollte ich euch noch erzählen. Hey. Ich sage euch, die Ferien waren der Hammer. Ich meine, wir hatten das herrlichste Wetter. Wir haben vom Schiff aus die tollsten Landschaften gesehen.
Oh, so schön.
Und dann natürlich auch ein bisschen am Pool hocken und einen Cocktail trinken. Natürlich auch nicht fehlen, gell?
Mhm.
Ja, also ich muss schon sagen, die Schlemmermenüs, die wir dann auch noch am Abend hatten, du, boah, das vergeht mir immer noch. Das Wasser auf der Zunge.
Mm.
Ich sage im Fall, das könnte ich euch auch mal empfehlen.
Das glaube ich sofort. Ich habe übrigens erst gestern auch wieder Ferien gebucht. Mm. Zwar nicht so luxuriös wie du, aber ich gönne mir wieder mal etwas.
Ja, cool. Ja, was denn genau?
Hey, ich mache eine Städtereise auf Venedig. Ein schickes Hotel, ein bisschen Kultur. Ich sage euch, das wird super.
Und das liegt da drin?
Wie meinst du das?
Ja, hast du mir nicht erst kürzlich gesagt, dass du gerade knapp in Kasse bist? Dann frage ich mich halt, ob das schlau ist. Schließlich ist Venedig nicht gerade günstig.
Das kommt schon gut. Da vertraue ich voll auf Gott. Er ist unser Versorger. Und das gilt ja schließlich auch für Geld und so Zeugs wie Freizeit und Ferien und alles andere.
Ja, apropos Ferien, wann hast denn du das letzte Mal Ferien gemacht?
Ich gehe noch nie in die Ferien.
Hä? Was? Wirklich nicht?
Nein, sicher nicht.
Aber wieso?
Ich gebe mein Geld lieber für gute Zwecke aus. Okay. Jesus ist auch nie in die Ferien gegangen und war arm. So will ich es auch machen. Alles, was ich zum Leben nicht brauche, das tue ich spenden.
Alles? Wirklich? Scheibe, das könnte ich nie.
Ja, alles, was ich mehr habe als nötig. Ich gebe den 10 an unsere Kirche und habe mir ein Budget gemacht, wie viel ich im Minimum brauche. Ich habe ein Budget gemacht, was wir im Minimum brauchen. Was ich am Minimum brauche. Und den Rest spende ich. Spenden. Zu viel Geld hast du nicht gut. Gebt ihr dann keine Zehnten?
Doch, also meistens schon.
Meistens. Ja.
Also ich auf jeden Fall. Ich sage euch, jetzt zahle ich gerade Anfang Monat ein. Da habe ich meine Pflicht erfüllt und kann nachher so richtig frei umgehen mit meinem Geld. Ja, ich muss schon sagen, ich habe schon ein mega Glück, habe ich so einen guten Job und muss mir gar keine Sorgen machen. Hey, ich sage euch, so ein bisschen Geld auf der Seite haben, macht eben schon frei.
Siehst du, das meine ich doch. Gott versorgt. Er schaut, dass wir nicht Not leiden
müssen. Das kann ich beides auf keinen Fall unterschreiben. Ich meine, du bist im Geld schon voll verfallen. Der Mammon hat dich in der Hand. So kann man kein gutes christliches Leben führen. Ich meine, kein Budget machen oder einfach mit dem Geld um sich werfen. Ich kann es nicht verstehen, echt.
Ja, sorry, Mann, aber wie kann man das so eng sehen wie du? Ich meine, nur weil Jesus arm war, heisst das lange nicht, dass wir um Hunger durchnageln, oder?
Exakt.
Nein, das macht ja gar keinen Sinn. Und ich meine, sowieso, in der Bibel steht nie geschrieben, dass man kein Geld haben darf.
Es steht aber auch nirgends geschrieben, dass man mit dem Geld um sich werfen und völlig sorglos umgehen soll.
Ja, das mache ich auch nicht.
Und trotzdem könntest du für die Ärmeren noch viel mehr geben.
Ja, Armen kann man immer mehr geben, oder?
Es klingt doch nicht so extrem. Man muss im Fall nicht knieprig sein, man muss aber auch nicht scheffeln, wie blöd. Nein, man kann es gescheiter so wie ich, einfach vorzuschauen. Und vor allem, Gott in allem treu sein. Ich bete immer wieder um Versorgung und dann schaut er schon, dass ich nicht auf der Strecke bleibe. So macht man es aber richtig.
So macht man es richtig. Was soll das heissen, so macht man richtig? Es steht ganz klar in der Bibel, wie man es macht. Ich gebe mir Zehnten und gut ist.
Siehst du, das ist was?
Sorry, aber nein, ich weiss nicht, wie ihr so naiv könnt sein und meinen, es geht, ohne dass man ein bisschen Geld auf der Seite hat. Nein, also.
Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Dir geht es nur um den Besitz. Nein, ich sage dir, Mama hat dich voll eingewickelt. Nein, ich sage euch, nur das Nötigste und den Rest der Bedürftigen geben. So werdet ihr ein gesegnetes Leben haben.
Aber ich kann ein gesegnetes Leben.
Euch beide im Umgang mit dem Geld bringen kann sagen, ein Budget machen ist doch nicht nötig. Ach, Gott vertrauen, das zählt.
Wir sind im ICF Zentralschweiz, sind wir so in einer Serie zum Thema Geld regiert die Welt. Das ist heute der letzte Teil. Nächsten Sonntag starten wir dann übrigens mit dieser sehr beliebten Serie, die wir jedes Jahr haben, Bible Books. Da sind wir jetzt schon im siebten Jahr, gehen jedes Jahr im Juni. Juli gehen wir so bis durch vier, durch bis fünf Bücher, also eins pro Sonntag. Kommt dann Klagelieder nächsten Sonntag dran. Die Woche darauf dann der Ezekiel, dann der Daniel und dann der Hosea. Mega spannende Bücher auch. Und heute kommen wir noch zu dem Abschluss von dieser Serie «Geld regiert die Welt». Und ich finde den mega guten Theater, danke vielmals Miriam, die das geschrieben hat, sind so ganz viele Prototypen aufgezeigt worden, wie Menschen oft über Geld denken, wie gerade auch Christen über Geld denken. Und darum ist das Thema von heute «Fromme Lügen, die wir glauben». Oh, es gibt immer wieder so Lügen, die sich in unserem Leben so eingeschlichen haben. Und es kommt natürlich auch immer auf deine Prägung drauf an. Ich möchte dir apropos Prägung etwas erzählen aus meinem Leben. Mein Vater hat mir gesagt, ein Christ macht zwei Sachen nicht in Bezug auf Geld. Er macht keine Schulden und er tut nicht wetten mit Geld. Das hat sich so eingeprägt in meinem Leben. Gut, keine Schulden und nicht wetten. Ich bin dann in der Kante gewesen, zu Zug. Und dann hat man einfach so Tippspiel machen mit auf die EVZ Match anfangen wetten. 2 Franken Einsatz und der, der das genaue Resultat hatte, der hat alles bekommen. Oder der, der am nächsten dran war. Und ich hatte immer gewusst, da mache ich nicht mit. Aber gereizt hat es mich immer. Und eines Tages ist der Moment gekommen, es ist dann noch über unsere Klasse rausgegangen, das Teamspiel sind immer mehr Leute zusammengekommen und schon 32 Spieler haben mitgemacht. Ich mag mich noch erinnern. 32 mal 2 Franken gibt 64. Und ich dann auch noch mit 2 Franken, also ein Gewinn von 66 Franken. Bei meinen 2 Franken müssen wir natürlich dann wieder abziehen. Aber gewiss, es geht um einen Haufen Geld. Und ich habe so wieder mal leicht schlechter Gewissen gesagt, gut, ich mache mit. Nur ich war der Letzte gewesen. Und es sind eigentlich schon alle guten Resultate weg gewesen. Zug gegen Davos gespielt. Auch das weiss ich noch. Obwohl es schon Ewigkeiten her ist, weil das ist wirklich für mich ein prägendes Erlebnis gewesen. Und dann habe ich gesagt, gut, welches Resultat ist noch frei? 3-3. Freitagabend ist gekommen, ich in Gebetsabend gegangen. Jeden Freitag bin ich schon als Teenager eigentlich treu in Gebetsabend, auch wenn ich oft der einzige Teenager war, weit und breit. Und nach dem Gebetsabend sind so 2-3 junge Erwachsene gesagt, wir gehen noch in McDonald's. Joel, kommst du mit? Und ich dachte, wow, McDonald's, mega cool. Ja, da bin ich natürlich dabei. Dann bin ich mit denen in McDonald's und als ich in McDonald's mal gesehen, ich so EVZ-Fan anstehen an der Kasse, oder? Und dann habe ich so ganz schüch hin und tippe so einen EVZ-Fan auf die Schulter und sage, Entschuldigung, was ist für ein Resultat gewesen? Hat ja noch keine Handys gegeben, oder, zu dieser Zeit. Und dann schaut er mich an und sagt, 3-3. Und ich, wow, ich habe gewonnen. Ein paar Minuten hatte ich Freude gehabt, aber am Abend, als ich ins Bett gelegen bin, hat das gekehrt. In ein brutal schlechtes Gewissen. Ich habe gewusst, hey, ich habe mich so etwas versündigt als Christ, weil mein Vater hat gesagt, wir tun nicht wetten um Geld. Ich bin dann am Ende in die Schule mit einem schlechten Gewissen und habe die 33,2 Franken abgeholt. Und ich bin heimgelaufen und mein Rucksack war schwer wie Blei. Ich bin so heimgelaufen, so richtig wirklich die 33,2 Franken, die haben richtig gedrückt, oder? Dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt mit dem? Also, du hast ja so etwas gemacht, das nicht geht. Und dann habe ich mir gesagt, weisst was, ich gebe es am Sonntag in Kollekte. Und dann bin ich so heimlich, also zu unserer Zeit, hat man noch nicht Kollekte durchgegeben wie bei uns, sondern man hat einfach hinten so Opferstöcke gehabt. Aber ich dachte, das darf ja niemand sehen, weil sonst fragen sie, was hast du gemacht? Dann muss ich sagen, ich habe gewettet. Dann sagt er, geht's noch? Pastorensohn, geh wetten, oder? Dann habe ich gewartet, bis alle Leute ausgegangen, habe mein Säckchen genommen und habe die 33,2 Frankler reingetan, oder? Dann bin ich heim, da habe ich noch mehr ein schlechtes Gewissen bekommen. Weil dann ist mir der Judas in den Sinn gekommen, der seine 20 Silberlinge in den Tempel zurückgebracht hat und sie haben einen Acker daraus gekauft, oder? Und du merkst, so Prägungen machen etwas mit einem. Und klar, ich habe jetzt die Story, also es ist 1:1 so passiert, aber ich habe vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich will mich erinnern, dass es wirklich, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt über Tage. Das hat mich irgendwo geprägt. Und oftmals in unserem Leben gibt es Prägungen. Und ich möchte dich mit ein paar von diesen Prägungen heute konfrontieren. Und das ist natürlich unsere Meinung. Wir haben uns zusammen, wir haben ein Brainstorming gemacht für diese Serie mit 10 Finanzcracks aus dem ICF Zug, Luzern und Altdorf. Wir haben die verschiedenen Themen vorbereitet. Vor 2 Wochen haben wir über das Herz geredet, vom Alan. Wo ist so dein Herz im Geld? Ist es bei Gott oder bei Geld? Letzte Stunde hat er kein geredet über Verwalterschaft. Verwaltest du dein Geld weise? Und heute ist eben das Thema so die fromme Lüge. Und vielleicht fühlst du dich bei der einen oder anderen ertappt, vielleicht bist du mit mir auch überhaupt nicht einverstanden. Auch das ist okay. Die erste Lüge, Geld ist böse. Manchmal, wenn du so christlich unterwegs bist, kommt so fast der Ansatz, hey, Geld ist etwas Böses. Geld ist etwas Gefährliches. Meine gute Nachricht für dich ist, Geld ist neutral. Wie Wasser übrigens, ich habe hier zwei Bilder. Das erste Bild ist von einem Brunnen. Wenn du in Afrika einen Brunnen bohrst, dann ist das vielleicht lebensüberwichtig für gewisse Leute. Wasser spendet Leben. Das zweite Bild zeigt den Tsunami. Wasser zerstört auch Leben. Das ist genauso mit dem Geld. Geld ist nicht gut, Geld ist nicht böse, Geld ist neutral. Es kann Leben schaffen, es kann Leben fördern oder es kann Leben zerstören. Das liegt am Umgang mit dir. Und in Matthäus 6, Vers 24 heisst, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon, dem Geld, dienen. Also Jesus tut da nicht Gott und den Teufel gegenübersetzen, als zwei mögliche Meister von deinem Leben, sondern Gott und den Mammon, den Geist hinter dem Geld. Und er sagt, du kannst nicht beidem dienen, du musst dich entscheiden. Ich möchte ein kleines Experiment machen. Ich habe hier ein Glas Wasser. Ich stelle die Frage mal am Markt, darf ich dir eine Frage stellen? Also stell dir mal vor, du bist in der Wüste, du bist am Verdursten, du hast kein Wasser mehr, bist tagelang unterwegs, lebst so auf deinem letzten Zacken an und dann kommt eine Karawane vorbei und bietet dir das Glas Wasser an. Wie viel wärst du bereit zu zahlen für das Glas Wasser? Ja, spielt keine Rolle. Ich habe natürlich jede Karawane heute eine Kreditkarte, das ist klar. Mehr so, was würdest du so ungefähr, was würdest du geben? 1'000 Franken, genau. Würdest du dir relativ viel geben, oder? Genau, Manuela, die Frage an dich. Wie viel würdest du gerade im Moment für das Glas Wasser geben, jetzt hier in dieser Celebration, wie viel würdest du zahlen? Nichts, du hast selber dabei, oder? Genau, also ich habe das Experiment von Chris Heimburger abgeschaut, der letzten Sonntag im ICF Zug predigt, hat mir eine gute Predigt gemacht. Also, wir haben ein Glas Wasser. Der Marc gibt für das 1'000 Franken, Manuela gibt 0. Warum? Es ist das gleiche Glas Wasser. Weil du und ich, mehr geben am Geld den Wert. Ich möchte das aufzeichnen. Also da bist du. Oh, ja, so, he? Und da ist das Geld. Oh, jetzt habe ich wieder etwas falsch. Jetzt geht der Stift. Ah, mal so, he? Das nur richtig machen. Also du gibst am Geld den Wert. Die Frage ist, gibt das Geld an dir den Wert? In einer gesunden Welt gibst du am Geld den Wert, aber Gott... Ich muss das noch ein bisschen üben mit diesen Stiften, das ist nicht so einfach. Da. Also in einer gesunden Welt gibst du am Geld den Wert, aber Gott gibt dir den Wert. In einer ungesunden Welt, also wenn Gott dein Herr ist, gibst du am Geld den Wert, Gott gibt dir den Wert. Wenn das Geld der Mammon dein Herr ist, gibst du am Geld den Wert und das Geld gibt dir den Wert. Und dann wird es gefährlich. Geld in sich ist immer neutral. Ich war auf einer Pilgerreise vor 3 Jahren, schon 3 Jahre her. Und es gibt 2 Gründe, warum ich keine Pilgerreise mehr machen würde. Es gibt aber mehr Gründe, warum ich wieder eine machen würde. Aber es ist ja immer, das Leben ist ja immer eine Waage, wie wägt du immer ab. Und ein Grund, warum ich keine Pilgerreise mache, ist immer so, am Abend um 4, 5 Uhr musst du einfach die Unterkunft organisieren. Und das ist mega mühsam, weil du bist eigentlich am Wandern, du willst abschalten, du willst deine Gedanken nachgehen, dann bist du immer am Handy und musst telefonieren und viele sind da gar nicht rum. Auf jeden Fall in Frankreich, wo ich war, wo nicht so hoch frequentiert ist wie Spanien, ist das so gewesen. Der zweite Grund, Hunde. Also ich bin sowieso kein Hundefan, es tut mir leid für alle die, die Hunde haben, das ist okay, aber ich will keinen. Genau, und es gibt ja Hunde, also im Normalfall in einer gesunden Welt hat der Besitzer den Hund an der Leine, aber gerade auf so Pilgerreisen lernst du halt auch immer wieder Hunde kennen, die den Besitzer an der Leine haben. Die Besitzer, die rufen dann zwar schon, wenn sie so hinten nachsäckeln, dem Hund, ja, er macht nichts, oder? Das sagen ja immer alle. Er kommt schon auf dich rum, du liest schon fast unter ihm, aber er macht ja nie etwas, oder? Das ist klar. Aber die Frage ist auch beim Thema Geld, hat das Geld dich an der Leine oder hast du das Geld an der Leine? Wenn Gott dein Herr ist, dann wird er dich begleiten, den Prozess, dass du das Geld an der Leine hast. Wenn der Mammon der Herr ist, dann wird das Geld dich an der Leine haben. Also die erste Lüge ist, Geld ist böse. Geld ist neutral, ob es böse ist oder nicht, das liegt an dir. Eine zweite Lüge ist, ich muss arm sein. Es gibt immer in allem, bei allem im Leben ein gesundes und ein ungesundes Mass. Aber wenn ich so an Armut denke, dann denke ich in erster Linie an den Mann hier hinten, an Franz von Assisi. Also der Franz von Assisi, der hat seine Berufung gelebt, auf eine eindrückliche Art. Er war Sohn von einem Kaufmann, steinreich, hat eine Karrierebank von einem Kaufmann, aber als er die Not gesehen hat von der Welt, hat er alles verloren und ist freiwillig in die Armut gegangen. Und in dieser Armut hat er mega viel Herzen erreicht, hat einen riesen Orden gegründet, er hat mega viel Gutes getan. Bis heute kennen wir noch die Franziskaner noch, er hat mega viel Einfluss gehabt. Das war seine Berufung. Und wenn wir oft sagen, ein Christ muss arm sein, dann kommt natürlich immer der Vers, den ich dir jetzt vorlese, Matthäus 19, 21. Jesus sagt zum reichen Jüngling Folgendes. Wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkauf alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Jesus sagt zu dem reichen jungen Mann, verkauf alles, was du hast. Und das ist oft ein Vers, den wir nehmen und sagen, ja, das sollten wir doch auch. Wir müssen die Bibel immer als Ganzes lesen. Es ist wichtig, dass wir gewisse Bibelstellen einander gegenüberstellen. Weil oftmals sagt ein Autor etwas zugespitzt, weil es gerade wichtig ist für den Kontext dieser Story. Wenn wir jetzt einen Sprung machen in 1. Timotheus, dann schreibt der Paulus Folgendes. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein. Und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Man im Theater hat die Frau gesehen, gespielt von der Sandra, die so den Armutsspirit vertritt. Ich muss immer arm sein, ich darf nichts für mich haben. Wo der Paulus da die Reichen adressiert, sagt er, sind nicht stolz, hängen das Herz nicht dran, geben grosszügig, aber geniessen auch, was Gott euch gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir das Ganze in einer Balance sehen. Es gibt sicher Momente in deinem Leben, wo Gott dich herausfordert, mega viel zu geben. Und Gott hat das Herz gesehen von dem reichen Jüngling und hat gesagt, hey, der hat sein Herz an dem Geld verloren. Aber gleichzeitig leben wir auch in einem Land und in einem Setting, wo ich glaube, es auch wichtig ist, dass wir einen gesunden Umgang damit haben. Du kannst immer fallen auf eine oder andere Seite. Es gibt einen Armutsgeist und es gibt ein Wohlstandsevangelium. Beides ist getrieben von Mammon. Der Armutsgeist sagt, ich darf nichts haben, nichts geniessen. Das Wohlstandsevangelium sagt, das Segen von Gott ist in einer direkten Relation mit meinem Wohlstand. Beides ist getrieben von Mammon und beides ist nicht wahr aus meiner Sicht. Also als Christ muss ich nicht zwingend arm sein, aber was ich zwingend muss, ist grosszügig viel geben und auf die aufpassen, die weniger haben. Dritte Lüge ist dann fast das Gegenteil. Geld macht frei. Manchmal hat man das Gefühl, Geld macht frei. Das stimmt dann, wenn Gott dein Herr ist. Weil Gott macht frei und dann kannst du das Geld auch brauchen in einer Freiheit. Aber wenn der Mammon dein Herr ist, dann macht Geld nicht frei, sondern nimmt dich gefangen. Ich versuche es noch einmal aufzuzeichnen. Ich hoffe, ich bringe es besser hin mit dem Stift. Das muss ich dann noch ein bisschen üben. Das ist wirklich irgendwie... Es gibt irgendeine Technik, haben sie mir erklärt, aber ich habe die nicht so drauf. Ich muss das noch ein bisschen üben eines Tages. So, seht ihr etwas? Das ist ein Schaukeln, oder? Das sieht auch jeder. Genau. Also, das war ja klar, oder? Und es gibt so immer, sogar auch im Bereich Finanzen, in verschiedenen Bereichen des Lebens, gibt es so ein gesundes Schaukelprinzip. Also, zum Beispiel auf der einen Seite, auf dieser Schaukel, haben wir Sparsamkeit. Auf der anderen Seite haben wir Grosszügigkeit. Ja, jetzt sehen wir es. Ich muss es wirklich mal in der Freizeit ein bisschen besser üben. Also, wenn Sparsamkeit und Grosszügigkeit. Und das muss ja immer in einem Mass sein. Du musst ja sparen, dass du grosszügig sein kannst. Und wenn du grosszügig sein willst, musst du etwas auf der Seite haben. Das ist das Gesunde. Jetzt, in einer Welt, wo Gott regiert, wirst du dich da bewegen. Du wirst können sparen, du wirst können grosszügig sein. In einer Welt, wo der Mammon regiert, kann aus Sparen Geiz werden, aus Sparen kann Habsucht, kann Horten werden und aus Grosszügigkeit kann Verschwendung oder Geiz werden. Also du merkst, immer etwas Gesundes kann pervertiert werden in etwas Ungesundes. Darum macht eben Finanzen nicht gesund. Wenn Gott dein Herr ist, wirst du die Balance behalten oder trainieren. Wenn der Mammon dein Herr ist, wirst du immer kippen. Aus Grossigkeit wie Verschwendung, Kaufsucht, plötzlich brauchst du alles, wo irgendwie die anderen auch haben, und aus Sparsamkeit wird dann oft geiz. Oder wie hortet. Oder in der Bibel gibt es so einen gesunden Begriff für Sparen, das ist eben Sparen, oder einen ungesunden Begriff für Sparen, das ist Horten. Darum, Geld macht nicht frei, Jesus macht frei, und wenn Jesus dich frei macht, wirst du das Geld frei brauchen können. Auch das ist in dem Sinne eine Lüge, wenn man denkt, Geld macht frei. Die vierte Lüge: Hauptsache, ich gebe den Zehnten und alles andere ist egal. Ich möchte erklären, warum das eine Lüge ist. Wir haben es hier auch gesehen, im Theater gespielt von Michele. Es gibt einen alten Bund in der Bibel. Der startet mit dem Volk Israel im Berg Sinai, mit dem Gebot, und der endet mit der Auferstehung von Jesus. Und es gibt einen neuen Bund, der startet mit der Auferstehung von Jesus und endet, wenn Jesus wiederkommt. Und der alte Bund und der neue Bund, die haben gewisse Unterschiedlichkeiten. Im alten Bund, dort redet Gott nicht persönlich zu einem Menschen. Also Gott redet zum Prophet, du kannst den Prophet fragen und der gibt dir etwas weiter. Oder Gott redet zum hohen Priester und wenn du merkst, du bist nicht versöhnt, dann kannst du zum hohen Priester gehen. Es gibt drei Verantwortungsträger. Der König hat die politisch verantwortlich, der Prophet ist verantwortlich für das Reden Gottes weiterzugeben und der hohe Priester ist verantwortlich für die Versöhnung zwischen dem Volk und Gott. Das sind Ämter. Das Fussvolk, du und ich, wir haben keinen direkten Zugang zu Gott im Alten Testament. Das ist der alte Bund. Darum braucht es ein Gesetz, wo das Ganze regelt. Und der Hebräerbrief sagt, der alte Bund ist ein äußerer Bund. Schon logisch, wenn ich in meinem Herz keinen Zugang habe zu Gott, dann braucht es äußere Gesetze. Und Alan hat das ja mega schön erklärt, dass das Prinzip vom Zehnten zurückgeht auf das Prinzip von der Erstlingsfrucht. Kannst du die Predigt noch mal hören, vor drei Wochen, wo wir hatten, dazwischen war noch Pfingsten, genau mit der eigenen Predigt. Erstlingsfrucht hat bedeutet, du gehst immer vom ersten Gott. Das war der Unterschied im Opfer von Kain und Abel. Der Abel hat vom Ersten von seinen Erstlingsfrüchten gegeben und Gott hat es angenommen. Der Kain hat gewartet, bis der Überfluss da ist und es im Überfluss gegeben. Darum hat es Gott nicht angenommen. Das war der Unterschied zwischen den zwei Opfern. Also die Erstlingsfrucht ist so das Prinzip. Ich gebe das Erste gehört Gott. Darum, unser Dauerauftrag von der Rebecca und von mir geht immer raus, bevor Mieten, Patenschaft und so weiter und so fort, all die anderen Dauerauftrag kommen. Wir wollen damit zeigen, das Erste gehört immer Gott. Das ist so ein Prinzip. Und aus dem Prinzip heraus ist eine Zehnte geformt worden, wo wir gesagt haben, du gibst 10% ab. Jetzt kommen wir aber im Neuen Bund. Du und ich, wir leben im Neuen Bund. Der Neue Bund ist ein innerer Bund. Das bedeutet, durch den Heiligen Geist habe ich Zugang zu Gott. Und er ist nicht mehr äußerlich abhängig von all diesen starren Gesetzen. Also ich empfehle immer noch jedem den Zehnte. Und Rebecca und ich müssen immer den Zehnte geben. Ich habe schon vorher, das ist mir ein wichtiges Prinzip. Aber es kann nicht sein, dass man einfach sagt, ich gebe den Zehnten und der Rest ist egal. Weil Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn einer zwei Mäntel und einen kennt, dann soll er dem einen geben, der einen hat. Es heisst auch, wenn einer Not leidet, sollen die anderen für ihn schauen. Also du merkst, das ist wie der Zehnte, ich kann für den einen ein Druck sein. Vielleicht ist er noch verschuldet, soll jetzt seine Schuld abbauen oder was auch immer. Und für den anderen ist es eine Ausrede. Weil das ist immer so bei Gesetz. Ein äußerer Bund, der tut die Sachen äußerlich regeln. Aber ein innerer Bund, der regelt die Sachen von innen aus mit dem Heiligen Geist zusammen. Und dann kann schnell so das Äußere eine Ausrede werden, oder? Das geht auch Jesus auch an in der Bergpredigt, wenn er sagt, ja, ihr sagt, ihr habt nie Ehe gebrochen. Okay, ihr seid nie fremdgegangen, aber euch einen Kopf. Denkt ihr ständig begehrlich an anderen Frauen noch? Ihr habt ja genau gleich, oder? Also, das ist so der Punkt, oder? Also, verstehst du das mit dem alten und dem neuen Bund? Darum, im neuen Bund gehört alles Jesus. Er hat es uns anvertraut, wir sind Verwalter. Aber so der Punkt, hey, ich gebe einfach 10% und der Rest interessiert mich nicht mehr und ich kann dann mit meinen Luxusjets in der ganzen Welt rumfliegen, glaube ich, funktioniert nicht. Wir sind immer noch verantwortlich, mit dem Geld, das Gott uns gegeben hat, zu dienen. Und das kann gut und gern, gerade für uns Schweizer, für die, die sich es leisten können, die die Möglichkeit haben, auch mal mehr wie 10% sein. Es ist ja noch spannend. In der Bibel gibt es eine 2 Kapitel lange Geldsammlung. 2. Korinther 8 und 9 wird 2 Kapitel lang macht der Paulus eine Geldsammlung. Und wenn du das durchliest, dann siehst du dort mehrere Prinzipien zum Thema Geld. Er bringt so viele Prinzipien. Gebt von dem, was er hat, gebt grosszügig und so weiter und so fort. Das Einzige, was er nie erwähnt in diesen zwei Kapiteln, ist der Zehnte. Obwohl sie das vermutlich schon gelebt haben, weil es sind mehrheitlich Juden waren, die zum Glauben gekommen sind. Aber er hat so gemerkt, hey, ich möchte das Herz von diesen Menschen. Und ich möchte hier einen Teil vorlesen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso grosszügiger geben könnt. Und wenn ihr eure Gaben denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei Dinge. Zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer grosszügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Grosszügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Also Paulus macht es ganz unkompliziert. Ihr bekommt, ihr gebt. Wer mehr bekommt, kann mehr geben. Wer weniger bekommt, kann weniger geben. Und dann kommt ein anderer Vers. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Und darum empfehle ich dir von Herzen, lebe das Leben von der Grosszügigkeit. Es ist so gesund, uns einmal zurückzunehmen und mehr zu geben für Menschen, für Missionsprojekte, für Kirche, für die Umstände. Ich glaube, es ist, oder für uns als Kirche auch, was heisst, der Luzern ist es immer wieder wichtig, du kommst es auch mit, dass wir immer wieder unsere Kollekte weitergeben. Wir haben gerade letzten Sonntag für die Ukraine gesammelt. Wir haben in diesem Jahr schon mehrere Missionare können unterstützen. Ich glaube, das Prinzip, wer viel gibt, wer wenig Samen aussät, wird wenig ernten. Wer viel sät, wird auch viel ernten. Ich glaube, das ist das Prinzip, das hinter dem Gedanken vom Zehnten steht. Die fünfte Lüge. Ich brauche kein Budget, muss Gott nur vertrauen. Das ist auch so eine Lüge, oder? Die Bibel redet von Versorgung, aber sie redet auch von gesunder Verwalterschaft. Das ist auch wieder so ein Balanceakt. Versorgung und gesunde Verwalterschaft. Jesus sagt im Lukas Kapitel 14, aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Also da redet er über Nachfolge, aber jetzt geht es ums Geld. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Also Jesus ist dann noch scharf, oder? Das ist ja peinlich, das Fundament steht und das Haus wird nicht gebaut. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt. Gott vertraut uns etwas an und wir sollen weise und gut damit umgehen. Wir sollen es gut budgetieren. Meine Frau und ich und unsere Kinder, wir gehen im Sommer nicht in die Ferien dieses Jahr. Wir haben gesagt, wir gehen nicht weg, wir sind ja schon im Februar in die Skiferien und gehen dann im Herbst gehen wir ins Herbstcamp. Aber ich habe 4 Wochen Ferien und wir haben gesagt, wir machen Tagesausflüge. Und ich habe so eine Liste gemacht und die Kinder können immer sagen, was sie machen wollen und die Liste füllt sich. Ich glaube, wir haben jetzt schon mehr Ausflüge als Tage. Und dann natürlich ein bisschen nach Leidenschaften, oder? Also beim Levin ist klar, FIFA-Museum, Fußballmatch schauen, Familiengrümpel-Turnier, ich weiß gar nicht, ob es so etwas gibt. Und beim Jaron mit der Bergbahn auf den Berg, mit der Bergbahn auf den Berg und mit der Bergbahn auf den Berg, oder? Und die kleinen zwei, ja, einfach im Bassin, im Garten oder so, oder? Und dann habe ich gemerkt, da kommen so viele gute Ideen, aber wenn wir die alle umsetzen, wird es teurer, als wenn wir in die Ferien gehen. Und darum habe ich Kategorien gemacht. So von 1, mega teuer, das ist Europa-Park. Bis zu 4 überhaupt nicht teuer, das ist die Nachtwanderung zu den Schwiegereltern. Die kannst du uns keine Rappe, oder? Und ich habe den Kindern gesagt, wir müssen jetzt mal zusammensitzen, und es gibt ein paar Einer-Kategorien, ein paar Zweier, ein paar Dreier und ein paar Vierer, was wir nicht machen. Wir können schon nicht die ganze Zeit nur Einer-Kategorien machen. Also sonst haben wir dann ein Problem, oder? Und mit dem möchte ich ja zeigen, hey, wir möchten mit unserem Geld gut umgehen. Und ich verwünsche wirklich immer wieder Christen, die hier ein Durcheinander machen. Es gibt schon in unserem Leben die Momente, wo Gott unseren Glauben testet. Und wir machen einen Schritt im Glauben und Gott gibt Versorgung. Aber oftmals dürfen wir lernen, wirklich auch gut zu planen. Was zum Beispiel ein Punkt, der mich wirklich nervt, sind Ausbildungen, christliche Ausbildungen. Also das finde ich in sich auch gut. Hillsong, Beffel, Bad Gandesheim, was auch immer, das ist eine super Sache. Aber die Leute melden sich einfach an und sagen, das Geld kommt dann schon. Ja, logisch, wir wissen es ja alle, dass du am Arsch bist, wenn kein Geld hast. Logisch steckt dir jemand etwas zu. Aber der Gedanke dahinter ist doch, hey, in der Schweiz, in unserem Land, kann man doch 2 Jahre arbeiten und dann kann man sich so viel auf die Seite legen, dass man sich eine 2-jährige Ausbildung leisten kann, wenn man noch kein Kind hat. Und ich sage dir, von mir kommst du keinen Rappen über, weil das ist planbar. Es gibt aber auch wirklich die Momente, wo Gott dich herausfordert, einen Step im Glauben zu machen. Das ist die andere Seite. Auch hier Verwalterschaft, aber auch das Risiko. Und dort bin ich gern bereit zum Geben. Also das ist so eine Lüge, wo ich auch immer das Gefühl habe, dass ich bei uns einschleicht. Ich brauche kein Budget, ich muss nur Gott vertrauen. Und dann vielleicht noch die 6. Lüge, und die bezieht sich gar nicht nur in Bezug auf Finanzen, die gilt für jeden Bereich von unserem Leben. Ich muss mich schämen, wenn ich Finanzprobleme habe. Das ist eine Lüge, die haben wir auch immer. Ich muss mich schämen, wenn ich da ein Problem habe. Ich muss mich schämen, wenn ich da ein Problem habe. Hey, wir sind alle im gleichen Boot. Wir haben alle unsere Probleme. Der eine hat es in Finanzen, der andere hat es mit seinen negativen Gedanken, der dritte hat es da, der vierte hat es da. Hey, wir dürfen offen sein. Und wenn du Finanzprobleme hast, vielleicht hast du sogar einen guten Lohn und kommst gleich nicht im Griff über, red drüber. Freiheit fängt immer an mit Transparenz. Und dort, wo wir anfangen darüber reden, dort dürfen wir miteinander auch Wege gehen. 1. Korinther 12, 26, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und wenn eins sich freut, ergeht wird, dann freuen sich alle anderen mit. Genau, ich möchte enden mit dieser Herausforderung von dieser Frau, die ich auf der Pilgerreise sehe. Eine kleine Frau, ein grosser Hund. Und der Hund hat die Frau an der Leine gehabt und nicht die Frau den Hund. Mir hat das Angst gemacht, oder? Weil ich hätte vorbeilaufen an dem Hund. Darum hat es mir Angst gemacht, logischerweise. Und meine Frage an dich ist, wenn du ganz ehrlich und transparent bist, hast du das Geld dich an der Leine oder hast du das Geld an der Leine? Und wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du immer wieder merkst, dass das Geld dich an die Leine nimmt? Und du nicht das Geld an der Leine hast. Und nimm dir doch heute mal Zeit, vielleicht auch im zweiten Worship-Teil, und leg es Gott einfach mal an. Vielleicht, wenn du geheiratet bist, kannst du dann im Verlauf des Tages noch mit deinem Ehepartner besprechen, wo hat das Geld dich an der Leine, wo hast du das Geld an der Leine? Wo bist du vielleicht übertrieben sparsam oder übertrieben verschwenderisch? Wo bist du in eine Kaufsucht hineingekommen? Wo bist du nicht bereit, dein Geld wirklich zu verwalten? Wo bist du irgendwo so auf eine ungesunde Basis gekommen? Ich merke, gerade in dem Bereich Finanzen sind so viele ungesunde Lehren im Leib von Jesus, die so in eine Einseitigkeit hineingehen. Aber ich glaube, wenn Gott wirklich unser Meister ist, dann wird er uns helfen, dass wir eben die Balanceakt zwischen Sparsamkeit und Grosszügigkeit, zwischen Verwalterschaft und auch mit Gott zusammen einen mutigen Schritt zu machen, dass wir eben diese Spannung aushalten können. Komm, ich stehe doch miteinander auf. Und ich möchte wirklich zum Ende dieser Serie beten, dass Gott uns hilft, dass wir das Geld an der Leine haben und nicht das Geld an uns an der Leine haben. Und dass Gott uns hilft, dass wir viel Gutes machen können mit dem Geld. Viel können investieren, können andere Menschen segnen und nicht das Geld, dass wir das Geld brauchen, was für Sachen, und wir denken, die tun uns gut, aber sie höhlen uns sogar aus. Ja, Vater im Himmel, es ist das Teaching, das du uns gibst, das Jesus, dein Sohn, uns gibt. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder werdet ihr mir dienen oder am Mammon. Und jetzt, du siehst in meinem Leben, wo ich immer wieder in Gefahr bin, am Mammon zu dienen. Wo mich der Mammon immer wieder will an der Leine führen, statt dass ich den Mammon an der Leine führe. Und ich habe heute die diversen Lügen, so wie ich es oder wie wir es in dem Fall gesehen haben, ich präsentiert. Und du merkst schon, wo wir vielleicht so gewissen Lügen auf den Leim gegangen sind. Wir möchten dir einfach heute unsere Finanzen abgeben und sagen, du sollst der Herr sein. Das Geld gibt nicht mir den Wert. Wir geben am Geld den Wert. Aber du gibst uns den Wert. Und ich bitte für jede Person, die heute Morgen hier drin ist und wie merkt, hey, eigentlich gibt das Geld mir den Wert. Ich vergleiche viel. Was hat mein Arbeitskollege, was hat mein Nachbar, was haben vielleicht auch andere Leute in der Kirche, die ich nicht habe. Wo uns das Geld den Wert gibt, das möchten wir wirklich brechen. Und ich habe so ein Bild von meinen Augen, wo ich wirklich sehe, wie so wie eine göttliche Schere kommt. Und dort, wo so Fäden sind in deinem Leben, wo du ungesunde Bindungen hast, auch gerade an Mammon, wenn er das durchschneiden will. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Gott die Geiz brechen will heute Morgen. Und die Geiz brichst du, indem du anfängst zu geben. Das ist ganz simpel. Wenn du geizig bist, musst du einfach anfangen. Dann wird der Geiz gebrochen. Wie aber auch Habsucht gebrochen wird, wie Kaufsucht gebrochen wird, wie Horten gebrochen wird. Einfach dort, wo wir irgendwo in etwas Ungesundem drin sind, möchte ich dir danken, Vater im Himmel, dass du uns in die Freiheit hineinführst. Weil du bist unser Meister und nicht das Geld. In deinem Namen. Amen.